Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Yeah, los geht's. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich in letzter Zeit völlig hysterisch immer ins Mikrofon gebrüllt habe. Deswegen sind wir heute ganz vorsichtig. Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, wäre es die ausgeruhte Stimme von Ann-Kathrin Gorny und die von
Nito Torres.
Das bin ich. Ich habe bis vor 2 Minuten in meinem Sessel gelegen und geschlafen. Deswegen bin ich noch ein bisschen Matsche im Kopf. Aber Gott sei Dank hast du ja im richtigen Moment angerufen und mich geweckt.
Ja, ich musste mein Trash-TV-Fernseher für dich unterbrechen. So.
Man ist gerade in so einem Modus von, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also um mich herum sind ja alle krank.
Richtig.
So. Das war sehr schön. Ich war gestern kurz im Ebertbad und unser Markus vom Ton sagte, wie krank, geh weg. Und ich sagte, nee, ich kenne nur Leute, die krank sind. Das reicht mir schon. So, also inzwischen reicht es, wenn man mit über Facebook und Freunden befreundet ist, die krank ist, um damit die Menschen Angst vor einem haben.
Ja, es ist einfach gerade, ich hatte ja lustig Corona und bin dann direkt einfach in so eine Nebenhöhlenvereiterung noch mitgeschlittert.
Oh, geil.
Richtig gut. Ich bekomme also zum 100. Mal dieses Jahr Antibiotikum und liege hier rum und warte darauf, dass es vorbeigeht.
Ist die Frage, was ungesünder ist, Corona oder 37 Mal Antibiotikum?
Ich weiß es auch nicht.
Man weiß es auch nicht. Aber mein Gott, was sind wir denn? Sind wir Ärzte? Nein, wir sind Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum. Die Welt im Allgemeinen und Oberhausen sowieso. Wir sind der Clownfischen, eure Anemone. Wir sind, gibt es Fische, die schlafen? Ich habe das gar nicht recherchiert. Ja, schlafende Fische. Du hattest das doch schon mal, dass Delfine mit einer Gehirnhälfte schlafen, mit der anderen weitermachen.
Ja, das stimmt. Aber so gesehen sind Delfine sind ja keine Fische. Wenn ich mal ganz kurz, ganz schlaupisserisch hier mein zoologisches Wissen.
Okay, ja, ich entschuldige bitte, wie konnte ich das denn? Aber Wale schlafen auch, das weiß ich auch, dass Wale zum Schlafen an die Oberfläche kommen. Hast du mal Moby Dick gelesen?
Ja, selbstverständlich.
Ich musste das ja meinen Kindern vorlesen oder einem meiner Kinder vorlesen. Ich fand Moby Dick ganz toll, bis auf die Szene, in denen beschrieben, wirklich ins Haarkleinste beschrieben wird, wie Wale abgeschlachtet, ausgenommen und was denen alles entfernt wird und sowas alles, wie die in Blut gebadet haben, diese Walfische, und wie die zu Millionen und Hunderttausenden abgeschlachtet wurden, um Lampenöl aus deren Tran zu machen. Also eine Katastrophe, eine absolute Vollkatastrophe. Aber und die waren vor allen Dingen am anfälligsten, wenn sie geschlafen haben, weil die halt an die Oberfläche kamen zum Schlafen. Die armen Viecher. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das sonst so mit Fischen ist. So ein Thunfisch oder so ein Hering.
Ob die schlafen, ob so ein Hering schläft.
Ob so ein Hering schläft. Heringe furzen, das weiß ich, aber schlafen die auch?
Bitte? Die haben die einen
Heringe Darm? Furzen, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, die unterhalten sich mit über Furzgeräusche.
Ja. Heringe.
Wir hatten das schon mal, das Thema.
Oh Gott, ein unendlicher Fundus an Wissen, der hinter uns liegt.
Ja. Ich war bei Nessie im Abenddienst und ich habe endlich Nessie Tausendschön die ganze Show gesehen.
Oh, das muss ein so toller Abend gewesen sein.
Das war wunderbar. Es war ganz wunderbar. Vor allen Dingen, weil ein Zuschauer sich so dermaßen beömmelt hat. Der hat die ganze Zeit durchgelacht und zwar laut. Das war so, der hat halt Nessie die ganze Zeit rausgebracht. Also, ne? Und Nessie ist ja nur echt ein Bühnentier, die weiß ja, was sie tut. Die sagt, es ist ihr noch nie passiert. Dass einer so viel, so laut gelacht hat, dass sie nicht mehr konnte, also sich selber aus ihren Nummern rausgebracht hat. Das war wirklich super. Das war so geil. Und die Frau neben ihm hat sich so geschämt.
Oh Mann.
Das war auch so toll. Ja, also ihm liefen die Tränen, der hat keine Luft mehr bekommen vor lauter Lachen. Und die Frau daneben hat sich nur geschämt, hat sich umgedreht und gesagt, ja, tut mir leid. Du sahst so in ihrem Gesicht, der ist nicht von mir.
Genau, der war bis jetzt vielleicht noch, das war's.
Von mir hat er das nicht. Anders. Ja, genau so. Moment, stopp mal, bevor ich jetzt wieder das Quatschen anfange. Ann-Kathrin, wie geht's dir denn überhaupt?
ich bin einfach immer noch krank. Das ist so gerade, viel mehr passiert nicht in meinem Leben, um ehrlich zu sein. Ich gehe mit den Hunden spazieren und sitze auf der Couch. Dann versuche ich eine Stunde zu arbeiten, dann fängt mein Gehirn an, sich komplett mit Eiter zu füllen und dann bin ich raus. So ist gerade mein Tagesablauf. Aber grundsätzlich gut. Also es könnte schlechter sein, finde ich.
Naja, du hast immerhin noch genug Hirn, um dir Trash-TV anzugucken.
Naja, dafür braucht man ja Minushirn.
Ja, kann geht? Das nicht der Grund dafür sein, dass dein Hirn eitert?
Du meinst eine Art Reaktion auf Trash-TV? Also die Nebenhöhlenentzündung ist quasi eine Eiterreaktion, also eine Abwehrreaktion auf das schlechte Fernsehen, das ich gucke.
Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Vielleicht überlegst du das mal. Guck dir doch mal so einen französischen Kunstfilm an. Irgendwas mit
heute
schwarz-weiß
Abend
und langen Einstellungen.
Mist, ich bin heute Abend auch verabredet, sogar zum Trash-TV gucken, zu zweit.
Okay.
Guckst du auch, beziehungsweise gucken deine Mädels Love is Blind?
Das weiß ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die gucken.
Weil das ist wirklich, das ist so ein bisschen Hochglanz-Trash-TV, es ist nämlich nicht deutsch. Es ist in dem Fall jetzt, was ich jetzt gerade gucke, glaube ich, die englische Staffel, genau. Wo Menschen sich in einer Box treffen, sich nicht sehen und sich verloben und dann am Ende wirklich geheiratet wird.
Oder auch nicht.
Doch. Je nachdem.
Habe ich von gehört. Und ich meine, ja, das gucken die auch.
Genau, also Katie hat es liebevoll Penis in the Box genannt. Deswegen läuft das bei uns unter Penis in the Box. Projektname. Das ist crazy. Das ist wirklich, wirklich crazy. Und es macht großen Spaß, sich das anzugucken, wie Menschen sich wirklich glauben, ineinander zu verlieben und sich dann sehen und merken, ach so. In der ersten Millisekunde siehst du, wie die andere Person die Person findet. Sofort. Keine Chance. Egal, wie gut du dich vorher verstanden hast. Wenn du dich einfach nicht attraktiv findest, auf wie auch immer das ist, dann das attraktiv. Keine Chance. Und du siehst wirklich, wie Gesichter entgleisen. Das ist sehr, sehr lustig.
Also die Theorie von nur das Innere zählt, die wird da... Ad absurdum.
Stimmt einfach nicht. Also bestimmt lernt man Leute kennen, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte, aber es muss ein Hauch von Anziehung sein, sonst scheitern, zumindest bei dieser Sendung scheitern die Menschen. Aber es macht Freude.
Es gibt, das fand ich hochinteressant, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Studie, da haben die Paare, die es gibt, also verliebte Paare, die haben die quasi in KI-Figuren verwandelt. Also Menschen, die Paare sind, ne? Also jetzt du und dein Freund, ihr beide seid ein Paar und ihr findet euch ganz toll und ihr kennt euch auch ganz genau und ihr beide seid jetzt eine KI-Figur, also alle eure Fähigkeiten, alle Vorlieben, die ihr habt, die werden abgefragt und ihr werdet quasi in eine KI-Figur verwandelt und dann wird geguckt, ob in einem virtuellen Raum, ob ihr euch ineinander verliebt. Hat kein einziges Paar. Kein einziges Paar hat sich im virtuellen Raum wieder ineinander verliebt. Also das Verliebtsein, Verlieben ist, da gibt es jetzt auch 100 Milliarden Studien darüber.
Es ist Magie. Am Ende ist es Magie.
Absoluter Zufall. Es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel, keine Vorlieben, kein, das ist aber mein Typ und deswegen verliebe ich mich. Es gibt keine Vorgabe.
Nee, es ist so ein bisschen Biochemie, ne? Also Hormone machen damit, aber warum die da auslösen und da nicht, das ist,
Ja, genau. Und die lösen vor allen Dingen auch einfach völlig random aus. Ja. Es gibt also keine, alles was mit, ja, hier unsere Wissenschaft, lalala, unser Algorithmus, am Arsch. Könnt ihr knicken, Leute. Algorithmus.
Aber ist das nicht geil?
Ja.
Also, irgendwie ist es doch ein bisschen toll, dass das so ist. Dass es etwas so Großes gibt, was so wichtig ist.
Absolut, total, natürlich.
Was wir einfach nicht verstehen und nicht durchdringen.
So wie Erkältung.
So wie Erkältung, genau.
Wird ja auch nicht durchdrungen, da gibt es es gibt kein Mittel. Sie schicken Menschen auf den Mond, aber gegen Erkältung gibt es kein Mittel.
Nee, es bleibt so, man bleibt einfach eine Woche krank. Ja.
Auch das ist auf eine Weise beruhigend, finde ich.
Du meinst, dass wir noch echte Menschen sind?
Ja, du kannst nicht alles einfach abstellen und irgendwo an irgendeinem Muskel ziehen und dann dann funktioniert das alles wieder und so.
Ja, das stimmt.
Oh, ich habe jetzt so ein tolles Ding gesehen. Herrlich, wurde mir über meine Timeline reingespült. So eine Engelantenne. Ach, was fand ich das herrlich. Ja, so da steht so eine Frau und hat so ein Ding in der Hand, das sieht aus. Kennst du diese... diese Käfige, in denen man Mikrofone festmacht, damit die nicht wabbeln.
Ja.
Ne, diese mit so Gummi-Dings. So sieht das in etwa aus. Und das hat sie auf so einem Stab, ist aus Metall und dieser, und unter diesem komischen Metallkäfig ist so ein, ist eine Feder und diese Feder boingt so hin und her. Und damit, damit fängt die Engelenergien ein. Und diese Antenne, weiß ich nicht, kostet wahrscheinlich 1000 Euro oder sowas, 1688 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das ist das, damit werden die Engelenergien eingefangen. Und die lud dann jetzt ein zum Kongress in Schlag mich tot über Lichtenergie und solche Dinge. Soll jeder machen, wie er will. Aber da muss, müsste man doch auch mal an den Muskel ziehen und sagen, komm, es ist alles gut. Es ist alles nicht so schlimm, die Welt. Oder dieses komische Tablett, der Elisabeth Orkorn-Akkumulator oder wie das Ding heißt. Kennst du den?
Mm-mm.
Ach, großartig. Es ist wahrscheinlich falsch. Es ist nicht der Elisabeth Orkorn, aber der heißt so ähnlich. Und das ist ein Tablett, was halt aussieht wie ein Tablett. Wie ein Frühstückstablett, wo man die Beine ausklappt.
Mhm.
So sieht es aus. Mit so einem Holzrand. Und da legt man Sachen drauf, um sie energetisch zu reinigen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die glauben, dass der Strichcode auf Lebensmitteln, dass der schädlich ist.
Mhm.
Dass da irgendwelche Energien drin sind, die... So. Und jetzt legt man also diesen auf diesen komischen Argon-Akkumulator. Schaut euch das mal an, Leute, im Internet. Das ist echt super. Kostet 1200 Euro, das Ding.
Was?
Ja. Und da legt man die Sachen drauf, lässt die 2-3 Stunden drauf liegen und dann sind die energetisch aufgeladen und gereinigt. Also Gemüse, alles, was man so einkauft. Also auch die Sachen mit Bio-Label haben ja
ärgere ich mich so, dass ich sowas nicht erfunden habe.
Ja, ne? Dass man sich denkt so, oh Mist, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
Und dann legt man das da drauf, dann ist das gereinigt?
Dann ist das energetisch gereinigt und dann ist das, ja, bekömmlicher. Echter? Ich weiß es nicht genau.
Und was genau, ist es ja nicht einfach nur ein Tablett, da muss ja irgendwas noch drin sein.
Nee.
Nein. Okay.
Nein, das ist einfach nur so ein Tablett. Das ist einfach nur ein Tablett. Jetzt ist das bestimmt irgendwie mit irgendwelchen heiligen Strahlungen bedingst worden. Was mag ja alles sein, aber es ist nur ein Tablett. Es ist einfach nur ein Tablett.
Ja,
also schau dir das mal an.
Ich
pack das mal in die Shownotes und dann kannst du dir das mal angucken. Der
du, am Ende, das ist ja so
Akkumulator
doch,
heißt der.
So funktioniert ja alles. So, ich meine, im Endeffekt,
ja, so funktioniert halt auch Religion, ne?
Ja, natürlich.
Immer dasselbe Konzept.
Orgon, der Hildegard-Orgon-Akkumulator heißt der. Den gibt's, warte mal, ich guck mal gerade bei Amazon.
Gibt's den für
1475 Euro. Den gibt's auch. Entschuldigung. Oh Gott.
Gibt's den auch in einer schönen Version irgendwie?
Oh, wie herrlich. Oh, entschuldige bitte, aber das macht mich jetzt wirklich glücklich. Den gibt's auch als Kabine. Da kostet der nur 3000 Euro.
Wie, und dann stellst du dich da rein?
Wahrscheinlich.
Aber Nito, jetzt sag mir doch bitte mal, was das ist. Das ist ja nicht einfach nur ein Tablett. Da muss doch irgendwas drin
Moment
sein.
Mal.
Irgendwelche Magnete oder so.
Moment mal.
Ich meine, wir haben ja auch einen Lehrauftrag. Ich finde,
wir haben einen Lehrauftrag.
Wir dürfen
also,
nicht alle
der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Es geht um Orgon-Energie, was immer das ist. Sie ist überall vorhanden, sie erfüllt den Raum, sie ist massefrei und allen Lebenserscheinungen zugrunde liegend, durchdringt alle Materie, jedoch mit jeweils unterschiedlicher Geschwindigkeit, pulsiert Orgon-Energie. Man müsste jetzt über Orgon-Energie googeln. Sekunde.
Moment. Ich möchte wissen, wie das Ding aufgebaut ist. Also ganz rational betrachtet, was ist das? Wie funktioniert
es? Ja, das ist gar nicht so einfach.
Muss man es anschalten?
Also, nein, das ist nur ein Tablett. hier gibt's eine Bewertung für den Orgon-Akkumulator aus Ahorn. Sehr preiswert für seine Leistung. Der kostet 1400 Euro. Ne? So. Hier steht... Als Schriftsteller ist der Orgon-Akkumulator eine perfekte Unterstützung, um meinen Blog zu schreiben. Er vertreibt die niederträchtigen Wesen, die mir meine Schreibarbeit zerstören wollen und bringt mich auf klar und weiterführende Gedanken. Nach Anwendung dieser zutiefst naturellen Energiequelle, wie ich persönlich durch eine Entropie-Stimulationstherapie lernen konnte, ist es nie wieder zu weiteren Energiestörungen gekommen, sodass ich meine Fantasiewelt zum Leben erwecken konnte. Ich bedanke mich herzlichst für dieses erlösende Geschenk des Himmels.
So, es ist ja so ein bisschen, also es ist nichts Mechanisches, es ist nicht wie so ein Wackelbrett, wo irgendwelche magnetischen Felder gegeneinander, bla 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 bla. Oder es ist einfach so, dass ich jetzt sagen würde, dieses Tuch hier reinigt die Umgebung durch Sein, einfach nur durch Dasein, richtig?
Orgon ist der Name einer von Wilhelm Reich, Ende der 1930er Jahre, postulierten universellen Lebensenergie, für deren Existenz keine wissenschaftlich anerkannten Nachweise. Orgon ist in esoterischen alternativen Kreisen als eine Art kosmische Energie betrachtet, die angeblich durch spezielle Geräte wie Orgon-Akkumulatoren gesammelt und für die Gesundheit genutzt werden kann. Beispielsweise zur Behandlung von Krankheiten. Diese Geräte, die oft aus Harz- und Metallspänen gefertigt sind, sollen eine positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele haben, indem sie die Gesundheit ins Gleichgewicht bringen. Warnung: Wilhelm Reich selbst starb an den Folgen eines Unfalls mit radioaktivem Material im Rahmen eines Experiments zur Orgonenergie.
Mhm.
Also, es ist fragwürdig, sagen wir mal so.
Ja, schwierig. Okay.
Ich weiß nicht, ob du dich da drauflegen solltest, um deine Nebenhöhlenvereiterung wegzukriegen. Ich würde es dir erstmal nicht anraten, sagen wir mal so.
Du, so gesehen, ich werde mich mal informieren, wahrscheinlich habe ich hier schon längst irgendwas. Wenn das überall ist und alles wird durchdrungen davon, dann brauche ich mich einfach nur auf den Esstisch zu legen.
Das ist richtig.
So gesehen. Du stellst dir das gerade vor, ne? Ich
ja.
Einfach so zum Heilen auf den Esstisch lege.
Genau. Dann kommt dein Freund, was machst du denn da?
Oh, ich heile. Gott, Energie.
Ich heile. Ja, kannst du bitte mal aufhören? Ende der 30er Jahre. Was war denn Ende der 30er Jahre Interessantes in diesem Land? Lass mal überlegen.
Hm. Hatte auch so viel mit Orgon-Energie zu tun. Obwohl mehr mit Mordor-Energie. Ja.
Ja, genau. Wusstest du, das finde ich wirklich eine interessante Information, dass der Name Hitler, dass der Adolf Hitler eigentlich der erste Hitler aller Zeiten war?
Was?
Entschuldigung, wir sind gerade Ende der 30er Jahre.
Ja.
Der Hitler, also pass auf, der Hitler.
Der Hitler.
Der ist ja nicht als Adolf Hitler geboren worden.
Nicht.
Na, das stimmt so nicht. Sein Vater, eigentlich hieß der Vater Alois Schickelgruber.
Ah ja, das habe ich mal gehört.
Ne? So.
Ja.
Und dann hat der Vater seinen Namen geändert, weil der Vater den Namen des Stiefvaters annehmen wollte. Der wollte nämlich nicht mehr heißen wie sein leiblicher Vater, sondern wie sein Stiefvater, weil der Stiefvater wohl ein netter Kerl war oder ein guter, was weiß der nicht, keine Ahnung. So, auf jeden Fall hätten sie alle immer Heil Schickelgruber geschrieben stattdessen. Was ich an sich schon mal auf eine Weise relativ lustig finde. Der Stiefvater hieß Schickelgruber und hat dann seinen Namen im Alter von 40 Jahren geändert. Der Stiefvater von Alois Schickelgruber hieß aber gar nicht Hitler, der hieß Hitler mit IE. Und den Namen, den gibt's heute noch, den Namen Hitler, aber eben mit IE. Und der Standesbeamte oder derjenige, der das quasi eingetragen hat, der hat sich verschrieben.
Nein.
Und hat das E weggelassen und deswegen gibt es den Namen Hitler eigentlich nur ein einziges Mal. Ist das nicht verrückt? Doch. Das ist die Geschichte, weil der, keine Ahnung, ob der besoffen war oder keine Ahnung. Mein Name ist ja auch nicht mein richtiger Name. Ich erzähle das ja immer wieder auf der Bühne, aber mein richtiger Name, dieses Y in meinem Namen, Torres Isoria, den gibt's ja, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht im, ne? Das ist ja ein Fehler. Das hat ja der Standesbeamte damals, als ich zur Welt kam, hat der Standesbeamte gedacht, na, die Spanier, die haben alle immer ein Y dazwischen. Deswegen schreibe ich das da rein. Mein Vater hieß Torres Soria, so wie der Carlos mit Nachnamen Torres Lopez heißt. Also dieses I ist nur ist veraltet im spanischen Namensrecht und bei Adligen. Jetzt bin ich bei weitem kein Adliger, aber ein bisschen veraltet vielleicht. Aber der hat sich damals einfach vertan. Deswegen ist der Name falsch. Also mein Name ist falsch. Der existiert so nicht. Und als ich das erste Mal heiraten wollte, also die gleiche Frau heiraten wollte, das erste Mal, wir zum Standesamt sind und das Aufgebot bestellen wollten, hat der Standesbeamte damals gesagt, sie wissen, dass ihr Name dann geändert ist, wenn sie jetzt heiraten, weil es das nicht mehr gibt im Spanien. Also das gibt es einfach nicht im Namensrecht. Dieses einzelstehende Y, das gibt es nicht. Und was? Auf gar keinen Fall. Dann haben wir nicht geheiratet, weil ich das unglaublich fand. Ich wollte meinen, sie hat den ganzen Rhythmus des Namens im Arsch. Irgendwann haben wir dann ja geheiratet. Und dann ging das. Dann hatten sie das Namensrecht inzwischen so verändert, dass du alles machen kannst. Ja, ne? So. alle Namen irgendwie auch mit Einzelstehenden, auch einfach, weil das international ja normal ist, dass Namen ungewöhnlich sind. Das war schon 1930 so. Oder 1800 irgendwann, als der alte Adolf geboren wurde.
Krass.
Da haben die den Namen falsch geschrieben. Deswegen findest du keine Hitlers auch in früheren Zeiten nicht, weil es die einfach nicht gab. Ist das nicht verrückt?
Aber irgendwie auch ein bisschen gut.
Es ist ein Witz der Geschichte, ein Treppenwitz der Geschichte.
Ja, es ist ein freudscher Versprecher der Geschichte irgendwie.
Schräg.
Weil ich meine jetzt mal ganz im Ernst, also wenn ich mir vorstelle, ne, du bist irgendwie auf irgendeine Art und Weise, und ich meine, das ist ja so, das gibt es ja, verwandt mit Hitler. Und dann ist das auch noch so offensichtlich, weil du auch noch denselben Nachnamen trägst. Das ist ja eine Katastrophe.
Also ich stell dir mal vor, du heißt mit Nachnamen Hitler, Stalin, Mao Zedong.
Es geht ja auch ein bisschen kleiner. Ich habe gerade
einfach Netflix, nur März, reicht ja schon.
Netflix-Dokumentation gesehen über einen sehr bekannten Mörder in den USA. Der entdeckt worden ist oder der quasi gefasst worden ist durch einen Zufall, und zwar durch eine Genprobe seiner Tochter. Und da haben die den erst gekriegt. Und die Tochter war zu dem Zeitpunkt aber schon auf der Uni. Und also sind quasi über die Tochter an diesen Mörder, und der hat ganz viele Menschen auf bestialische Art und Weise gefoltert, ermordet. Ganz schlimm. Und die hat das, also, und die, es war ein ganz normales Familienleben, ne? Es gab den Vater und die Mutter zu Hause, und sie war halt studieren und die hatte noch Geschwister und so. Und dann steht plötzlich so ein Polizist bei dir vor der Tür und sagt: So, wissen Sie eigentlich, wer Ihr Vater ist? Überraschung.
So. Um Gottes Willen.
Und die hat, also, das ist eine echt spannende Dokumentation, einfach weil sie sagt, dass ihr ganzes Leben natürlich nicht mehr gilt. Ne, dass alles, was davor war, irgendwie nicht mehr gilt. Aber das ist, also, das denke ich so oft, glücklicherweise nicht, weil so oft passiert sowas ja nicht, aber dass die Menschen, die was mit diesen Menschen zu tun haben, die schlimme Dinge tun, dass die ja auch totale Opfer sind. Also auch wenn die gar nicht die Familienmitglieder der Opfer sind, sondern die Familienmitglieder des Täters oder der Täterin, das ist, glaube ich, das ist so furchtbar. Weil du bekommst ja nicht mal das Mitleid.
Mir fällt jetzt spontan ein, wie muss es der Frau von Alice Weidel gehen?
Ja! Bei der weiß ich sowieso nicht, ob die das vielleicht gar nicht weiß. Dass die das einfach, die lebt da in der Schweiz und die weiß das einfach gar nicht. Die denkt immer, die geht schon zur Arbeit. Was weiß ich denn, was sie macht? Interessiert mich nicht. Das kann nicht sein. Das ist, also, wenn du dir die Frau anguckst und das drumherum und was die so gemacht hat und so, es ist nicht möglich. Es ist eigentlich nicht möglich, dass das ernst gemeint ist.
Wollte ich einen alten sexistischen Witz machen. Vielleicht hat sie ja einen riesen Penis. Aber das wird in dem Fall wahrscheinlich gar nicht hinhauen. Als Witz noch nicht mal.
Nee, ist auch nicht, genau. Es ist noch nicht mal als Witz. Nee, so gesehen nein, Nito. Abgewählt.
Okay, hast du denn auch eine gute Nachricht der Woche?
Nein, sorry, ich muss gerade, das ist eine Geschichte, die gehört eigentlich gar nicht wirklich in den Podcast, aber ich muss sie kurz mal erzählen, weil sie einfach sehr, sehr lustig ist. Bei sehr großem Penis muss ich daran denken. Ich mache sehr regelmäßig so ein Spiri-Frauen-Zoom-Ding, ne, wo man so ein Video-Gedöns macht. Dann so irgendwelche komischen Rituale. Völlig egal, es werden keine Tiere kommen, dazu schaden. Jedenfalls meinte Sascha letztens, ob man nicht irgendwie so in das Bild, wenn ich hier sitze und irgendwelche Feuerrituale mache, dass einfach so ein sehr großer Penis so sich so ins Bild schiebt mit der Musik von Dune.
So. Ja, oder halt, also sprach Zarathustra. Da, da,
genau, man stößt hier immer so gegen.
Ich habe einen sehr schönen Film gesehen.
Welchen?
Den kann ich empfehlen. Der Pinguin meines Lebens. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal komisch. Aber das spielt in Argentinien in der 70er Jahre, meine ich. Da ist Diktatur und gerade ist der Militärputsch vom und da gibt es einen Englischlehrer an einem College in Argentinien, der einen Pinguin adoptiert. Klingt erstmal merkwürdig, ist aber wohl eine wahre Geschichte. Man sieht auch nachher, also im Abspann sieht man dann die Originalfilmaufnahmen von diesem Pinguin, mit dieser Schulklasse, mit der er da zusammen ist. Mhm. Und es ist ein ganz schöner, anrührender, kleiner Film, den man sich angucken kann.
Welches Land? Also welches?
Britischer Humor.
Okay, England, also auch ein englischer Film.
Ich glaube, es ist ein britischer Film, mhm. Ja. Ja, es ist ein britischer Film, spielt in Argentinien, in Buenos Aires, zu, wie gesagt, zur Zeit Perón.
Möglich?
Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall vor dem Militärputsch, wenn Leute abhanden kommen und die zu Zehntausenden da auf der Straße aufgegriffen wurden und weggesperrt wurden, also was. Und dann mittendrin ist so ein Pinguin. Und das ist eine ganz schöne, kleine Geschichte. Meine Filmempfehlung der Woche.
Ja, das klingt
schön. Der Pinguin meines Lebens.
Das klingt sehr, sehr schön.
Erzähl doch mal was über das Programm der Woche. Was meinst du?
Gute Idee. Also das Programm für nächste Woche ist relativ überschaubar.
Ja.
Denn dass unsere Freunde von nebenan, vom Theater Oberhausen, die proben nämlich bei uns. Und es wird nämlich ein Kinderstück bei uns aufgeführt. Da findet ihr alle Infos auf der Seite des Theater Oberhausens. Und die ganze nächste Woche ist tatsächlich belegt mit Proben.
Das heißt, wir haben nichts drin?
Wir haben gar keine Veranstaltung, ne?
Also die Bremer Stadtmusikanten probieren bei uns und dann wird das Weihnachtsmärchen bei uns gespielt. Und deswegen haben wir die ganze Woche kein Programm?
So sieht's aus.
Faszinierend. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Ich wollte das letzte Woche schon machen, aber bin dann diese Woche erst dazu gekommen. René Derksen ist nicht nur angestellt beim Wasser- und Verkehrsamt in Duisburg, glaube ich, und ist dafür zuständig, dass die Schiffe nicht gegeneinander plumpsen, wenn die da langfahren. Nein, der ist auch im Vorstand von Echte Freunde. Das ist ein
Karneval.
Ist die Karnevalstruppe, die bei uns auch ihre Sitzung im Frühjahr feiert. Und er ist auch Mitglied im Verein Talentschmiede e.V. Da, wo ich als Juror drin saß und die das jetzt auch weiterhin machen. Und das ist ein super netter Kerl. War auch ein sehr lustiges Interview. Das hört ihr jetzt. René Derksen. So, guten Morgen.
Moin.
Moin, René. Na, was treibt Menschen dazu, so früh aufzustehen?
Dein Anruf.
dazu müssen wir jetzt sagen, dass ich den Termin verbaselt habe und ich heute Morgen im Stau gestanden bin. Und glaube, eine Stunde von Bottrop hier hingebraucht habe, dich mehrmals kontaktiert habe, verzweifelt, weil ich dachte, oh Gott, ey, der arme Kerl steht jetzt davor und muss warten und das ist unangenehm. Und dann, ja, wäre der Termin erst morgen früh gewesen.
Ja, aber hat ja gepasst. Also ich bin gerade aus dem letzten Termin raus und der war hier um die Ecke und dann, ja.
Ja, du siehst, es ist nicht meine Art, so früh aufzustehen.
Ich kann das völlig nachvollziehen. Wenn ich das nicht müsste, würde ich es auch nicht machen.
Ja, verständlich. Ich habe dich eingeladen zum Interview und ich freue mich sehr darüber. Wir fangen mal vorne an. Du bist im Vorstand von Echte Freunde.
Ja.
Karnevalsverein. Und meine allererste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, wieso Kölsch?
Das ist eine gute Frage.
Oder sagt man hier Freunde? Nee, sagt man nicht.
Nee, sagt man nicht, aber der Verein hat sich 2009 gegründet und da brauchte man zum einen einen Namen, der irgendwas mit Karneval zu tun hat und zum anderen wollte man auch irgendwie zusammen oder zeigen, dass halt da Freunde zusammenstehen und naja, deshalb echte Freunde.
Mhm. Kannst du das zitieren? Ist das eure Hymne?
Das ist unsere Hymne, ja.
Okay. Weil das ist ja nur echt, das ist ja wirklich, also das ist noch meine Karnevalzeit und ich habe mit 18 aufgehört, Karneval zu feiern. Und ich bin doppelt so alt wie du. Das war kurz nach dem Krieg. Also ja. Wir haben schon wieder aufgebaut. Okay. In Köln, der Dom stand schon dann noch.
Ja. Ja, ich krieg halt, also man schunkelt das halt immer so mit, aber also echte Freunde standen zusammen.
Wie viel versteht denn der Ruhrgebietler von Kölsch? Ich frage das auch, weil ich hab ja eben erzählt, ich mache am Samstag eine Lesung und ich habe ein kölsches Lied drin, nämlich die volle Woch, auch von den Höhnern, aus der Zeit, als die echte Freunde geschrieben haben. Mhm. Kennst du die volle Woch?
Nee.
Das ist dieses Ding, du bist ja wieder total besoffen, hast eine schräge Blick. Die Höhner, nur um dich mal aufzuklären. Ja?
Erzähl mir mal was.
Lass mich dir mal was von deiner Kompetenz erzählen.
Haben die was mit Karneval zu tun?
Früher hatten sie mal was mit Karneval zu tun. Ja, die haben ja da gestartet. Und zwar waren die nämlich eine kölsche Dubliners Coverband. Die haben Dubliners Songs gecovert. Alte irische Traditionals und haben die neu betextet. Unter anderem diesen wunderbaren Song Seven Drunken Nights in die volle Woche. Mhm. Jetzt bist du dran. Es ist noch früh, deswegen quatsche ich. Entschuldige bitte.
Ja, alles gut. Wir hätten es ja auch irgendwann später machen können. Also der Ur-Oberhausener, also glaubt, er versteht sehr viel Kölsch. Mhm. Das wird immer besser, je mehr man den Gerstensaft zuspricht.
Ja.
Und wenn man sich halt längere Zeit damit beschäftigt und diese Lieder hört, dann versteht man auch immer mehr. Das Wichtige kommt aber immer rüber und ich glaube, das hat, womit man dann auch leben kann.
Das ist richtig. Ich habe mal ganz früh, früher Straßenmusik gemacht in Österreich, wo ich studiert habe. Und naja, man musste ja von irgendwas durchkommen. Und habe dann auch immer Lieder von Bab eingestreut. Und der Österreicher an sich versteht kein Wort von dem, was ich da singe. Aber die standen da und hatten Tränen in den Augen und sagten nicht, wir wissen genau, was du meinst. Also auf Österreichisch haben wir das gesagt.
Ja.
Und so funktioniert das ja natürlich auch mit dem Karneval. Das geht ja, Karneval ist ja ein Gefühl.
Genau.
Erklär mir doch mal, der ich jetzt nur wirklich schon seit meinem, ich glaube, 18. oder 19. Lebensjahr keinen Karneval mehr feiere. Warum Karneval? Was macht das mit euch hier?
Die Frage stellen sich, glaube ich, viele Menschen, die mit dem Karneval in Oberhausen nicht so viel zu tun haben oder mit dem Karneval an sich, weil für die meisten ist halt Karneval 3 Tage im Jahr von Aschermittwoch bis Rosenmontag oder 4 Tage dann, verkleiden und sich die Kante geben und das ist es dann.
Wie der große Jochen Malmsheimer sagt, Karneval ist Latein und bedeutet Fremdgehen zu schlechter Musik.
Genau, so. Karneval, wenn man sich damit immer ein bisschen beschäftigt, hat Karneval da aber viel mehr mit zu tun. Also Karneval ist halt Brauchtum, ist halt zusammenstehen, ist halt zusammen komische Lieder singen und dabei ein Tränchen verdrücken, weil das so schön ist. Und Karneval ist halt ein Gefühl von Gemeinsamkeit, ein Gefühl von Großartigkeit, die man halt schwer beschreiben kann, wenn man das nicht fühlt. Also das ist halt, wirklich der Verein an sich ist halt eine Gemeinschaft, das heißt jeder kennt sich, wir sehen uns zu Karnevalszeiten auch öfter als die Familie. Mittlerweile sind wir 160, glaube ich, Mitglieder. Mhm. Nicht alle aktiv, sondern auch einige, die halt nur das Ganze unterstützen, aber so 50, 60 kommen immer zusammen. Und zu Karnevalszeiten sehen wir uns halt öfter als die eigene Familie, zu Hochzeiten. Und das ist halt ganz schön. Dann trinkt man dabei noch ein Bierchen und dann kommt so ein Gefühl auf von zu Hause.
Mhm. Na, das ist natürlich das, was du als Ruhrgebietler brauchst.
Genau.
Das Gefühl von zu Hause. Wann fängt eure Session an? Also jetzt die Session 11.11. ist klar, aber wann legt ihr los mit so Vorbereitungskram?
Also Vorbereitungskram ist die ganze Zeit. Wir haben nach Aschermittwoch immer 6 Wochen ungefähr Pause, um halt mal den Akku aufzuladen und ein bisschen runterzukommen. Und dann geht's eigentlich schon wieder mit Organisieren los. Das heißt, wir sind dann dabei, machen das Sommerfest, das jeder Verein halt für sich macht und organisieren das. Vereinsveranstaltungen, wir müssen Uniformen neu besorgen oder müssen uns einen neuen Ausstatter suchen oder müssen den Wagen fit machen. Also es hört eigentlich nicht auf.
Hm. Wie lange bist du dabei?
Seit 2014, 11 Jahre. Ja, passt ja.
Dann hast du ja Karnevalsjubiläum mit 11 Jahren.
Ja.
Wie, oder andersrum, warum kommt man in den Vorstand?
Ja, weil man gefragt wird. das war im Endeffekt, ich bin 2014 zu einer Veranstaltung der Echten Funde gegangen, zu einer Prunksitzung. Die war damals noch in der Business Lounge der damals Köpi Arena, also König Pilsen Arena. Und ein guter Freund von mir, der Marcel Habendorf, gesagt hat, komm einfach mal vorbei, guck dir das mal an, das könnte spannend werden. So, dann stand ich da und dann nach der 12. Umdrehung, die dann so um den Tisch ging, hat er mir einen Antrag untergeschoben und hat gesagt, jetzt wirst du auch Mitglied, weil hat ja Spaß gemacht, machst du jetzt einfach. Ja, dann habe ich dann unterschrieben und 3 Monate später war Jahreshauptversammlung und dann ist er zu mir gekommen und gesagt, pass mal auf, wir brauchen noch einen 2. Orgaleiter, den wir jetzt haben, der ist abgesprungen. Das kannst du ja, ne? Stellst du dich da hin und das wird schon. Muss auch nicht viel machen.
Ja. Genau. Das ist immer das Geilste. Du musst auch nicht viel machen, genau. Wirklich.
So kam es dann.
Wie in einer Elternpflegschaftssitzung.
Ja, genau.
Das ist wirklich keinerlei, die müssen nichts tun.
Genau, wir treffen uns noch einmal im Jahr. genau, und dann bin ich dann auch gewählt worden und das war auch ganz nett. Und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später hat dann die Orgaleitung gesagt, sie hat jetzt keine Lust mehr, du machst das schon, du kannst das ja. Dann bist du direkt 1. Orgaleiter geworden und ja. Und dann bin ich den Job irgendwie auch nicht mehr losgeworden und dann 2. Vorsitzender, 1. Vorsitzender und ja.
Und machst du das jetzt, weil du es machen möchtest oder weil du nicht Nein sagen kannst?
Beides. Also
du konntest ja auch heute Morgen nicht Nein sagen.
Genau, ist halt ein Wesenszug von mir. Ja, also ich mach's schon, weil es macht halt wirklich Spaß und es ist auch wirklich schön, den Verein voranzubringen. Manchmal denkt man sich aber auch, oh, andere Hobbys wären auch schön. Aber es geht ja voran und es ist ja auch eine sehr dankbare Tätigkeit, weil man ja nicht alleine ist, sondern man hat ja den ganzen Vorstand. Wir haben ein gutes Vorstandsteam, die alle ihre Aufgaben auch sehr kompetent und gut wahrnehmen. Das heißt, ich muss das auch nicht alleine machen, sondern ich habe immer für die verschiedensten Bereiche andere Leute, die da, die sich da besser mit auskennen und dann ist es einfach. Mhm. Also es ist jetzt kein Fulltime-Job wie in anderen Vereinen vielleicht, sondern es ist wirklich vom Team her eine gute Zusammenarbeit und ohne die würde ich es ja auch gar nicht schaffen.
Das klingt auch vor allen Dingen irgendwie wie eine Menge Spaß. So, ich weiß, dass Organisation und sowas ist natürlich alles anstrengend, hat viel mit Aufschreiben und Delegieren und sowas zu tun. Aber innerhalb so eines Vereines, wenn die Stimmung stimmt in so einem Verein, dann habt ihr doch auch bestimmt eine Menge Spaß bei so Vorstandssitzungen, oder?
Also Karneval und Spaß, wer das miteinander verbindet, ist nicht im Karneval. Karneval ist Arbeit. Aber dann kommt der Spaß. Nein, also wir haben immer, also es macht schon Spaß.
Aber das
macht
ist ja auch, die Arbeit der Spaß.
Ja, also das Organisieren, wenn man dann, also wenn man Veranstaltungen organisiert und das funktioniert alles und du hast am Ende von so einer Veranstaltung, sitzt du dann da oben und alle hatten einen guten Abend, alle haben Spaß gehabt, alle haben gegrinst, jeder hat zu dir gesagt, das war eine geile Veranstaltung, nächstes Jahr komme ich wieder. Das ist so, da ziehst du deinen Mehrwert raus. Und das ist das, was die ganze Arbeit dann auch wirklich lohnt und nach vorne bringt. Und wenn du halt auch siehst, dass dieser Verein seit 16 Jahren erst existiert, wir mittlerweile immens viele Mitglieder haben und immens viele Leute dazugekommen sind, die wirklich Bock haben darauf, die das auch wirklich machen. Wir haben mega gute Tanzgarden, wir haben ein super Tanzmariechen, wir haben einen super guten Elverrat, der überall unterstützt. Also man muss einfach sagen, das sind so Sachen, die sind nach und nach immer dazugekommen. Mhm. Wir haben angefangen mit einer kleinen Nummer von 11 Leuten, die sich in der Kneipe zusammengesetzt haben. Das war halt vor meiner Zeit, aber die haben dann zusammengesessen und haben dann gesagt, wir machen jetzt einen Karnevalsverein. Und dass daraus aus dieser Idee dann was so Großes geworden ist, ist halt schon beeindruckend anzusehen. Und wenn man Teil davon sein kann, ist das natürlich auch
und auch spricht spannend. Ja auch für den Verein, für das Team. Das heißt aber, wenn du sagst, ihr habt immens viele Mitglieder, ihr sucht gar keine neuen, ne?
Immer. Also wir könnten auch noch mehr Mitglieder ausstatten, wir können auch noch mehr Uniformen kaufen. Also jeder, der mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, sich das einmal anzugucken und wenn er Spaß dran hat, damit mitzumachen. Gerne.
Das heißt, also man findet euch im Internet und dann guckt mal und dann.
Genau.
Und dann habt ihr ja die Veranstaltung hier oben im Ebertbad.
Ja.
Immer, wo ich, wie gesagt, ich bin sicher, dass ich dieses Jahr den euch oben aufgemacht habe. Du warst aber nicht da.
Ja.
Aber der Marcel war da.
Der Marcel ist da. Ja.
Genau, siehst du, und mit dem versuche ich nämlich auch schon seit 1,5 Jahren wollten wir uns mal treffen und unterhalten und über Karneval unterhalten. Dann tun wir das jetzt, ist doch. Sister.
Ja, aber der Marcel ist da kompetenter als
ich. Ja, wurde mir auch gesagt, tut mir leid, ich habe nur den zweitkompetentesten Mann am Tisch sitzen. Aber ganz ehrlich, mir reicht das schon. Ich bin ja sehr genügsam.
Moment.
Kommen wir zum 2. Verein. Und das ist, was mich natürlich auch sehr interessiert, die Talentschmiede Oberhausen. Ja. Ich bin um das kurz zu erklären, vor 2 Jahren, glaube ich, oder im vorletzten Jahr auf jeden Fall, bin ich angeschrieben worden, ob ich als Juror bei der Talentschmiede mitmachen möchte. Ich konnte nicht, also das ging aus terminlichen Gründen nicht.
Und dann habe ich gesagt, dann gib mir doch den Termin schon mal fürs nächste Jahr, dann blocke ich mir den auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Sache, aber auch da ist wieder so ein Ding, ich kann nicht Nein sagen. Aber abgesehen davon finde ich das auch ein tolles Konzept und hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Hatte wirklich null Ahnung, was mich erwartet und war wirklich gelinde gesagt überrascht, wie groß und wie professionell das aufgezogen ist. Ich habe echt so eine Trümmertruppe erwartet. Ich sag's, wie es ist. Nee, okay. Nee, ernsthaft. Ich wusste halt nichts davon. Aha. Ich habe vor allen Dingen auch nicht erwartet, dass da so kompetente Künstler auf der Bühne stehen. Mhm. Also zum großen Teil. Es gibt ja immer die Abstufungen. Ich habe mich dann auch, denk dann, wo kommen die her? Wie kommen die auf die Idee, sich bei sowas zu bewerben? Warum bewerben die sich überhaupt bei sowas? Und du hast angefangen mir zu erklären, wie wir der Verein sich gegründet hat. Und warum auch? Das hat ja wieder mit dem Karneval zu tun.
Genau, also wir sind alle Mitgründer der Talentschmiede, wir sind mittlerweile ein Verein, kommen aus dem Karneval, haben also ihre Wurzeln in den verschiedensten Vereinen. Und die Grundidee hatten zwei Mitbegründer, also der Ralf und der Hannes, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, man müsste eigentlich mal so eine Veranstaltung machen, wo man lokale Künstler zu Karnevalsveranstaltungen einlädt, weil man kauft sich immer die teuren Kölner Künstler ein, aber es muss ja hier auch in der Gegend Leute geben, die gerne auf der Bühne stehen und die gerne mal Stimmungsmusik präsentieren. Das war 2015, glaube ich. Dann ist die Idee so ein bisschen eingeschlafen und dann haben wir 2016 oder 2017 haben Hannes und ich auf einer Karnevalsveranstaltung in Köln passenderweise nebeneinander gesessen und haben am vierten Kölsch festgestellt, also wir kannten uns vorher nicht und haben am vierten Kölsch festgestellt, wir haben so eine Ebene.
Das ist übrigens, ich weiß, dass alle Kölsch hassen, aber das ist die Zauberkraft von Kölsch. Man kommt ganz schnell auf eine Ebene.
Ja,
ganz
das ist schnell.
Ja. Ja, entschuldige
bitte. Nein, alles gut. Genau, und dann haben wir festgestellt, wir kommen ganz gut zusammen und wir können uns so ganz viel Quatsch unterhalten und haben dann dieselbe Idee gehabt, dass wir ja eigentlich diese ganzen Kölner, die wir nach Oberhausen einladen und für die wir viel Geld bezahlen, dass wir da ja bestimmt auch was Lokales haben und haben dann gesagt, ja, dann machen wir das einfach mal und gucken mal, ob wir nicht eine Veranstaltung machen können, wo lokale Künstler auftreten können. Mhm. Der Hannes hatte gute Verbindung zum Altenberg und dann haben wir auch recht schnell einen Termin gekriegt für den darauffolgenden, also für den Herbst dann, für den Oktober. Haben dann noch die Kati mit ins Boot geholt, weil die organisatorisch sehr sehr fit dabei ist und sehr viel Connections hatte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt zu viert mit dem Ralf zusammen und haben dann gesagt, wir machen das jetzt. Da wir nach Altenberg gehen, nennen wir es auch Talentschmiede, weil es ja thematisch auch passt. Und hatten unsere erste Veranstaltung dann im Oktober 2017 an einem Sonntagmorgen im Altenberg. Wer im Altenberg sonntagsmorgen schon mal war, da ist nicht viel. Wir haben dann im Vorfeld die Künstler akquiriert, haben Leute angeschrieben, die wir so kannten, haben alles mal angeschrieben mit der Idee, die fanden das alle toll. Wir haben auch sehr viele Leute gefunden, die uns da unterstützt haben. Das heißt, die dann entweder das Catering aufgebaut haben oder die halt ein bisschen Geld gesponsert haben für die Eintrittskarten, für alles und haben dann Werbung damit gemacht. Und hatten dann im ersten Jahr auch schon 10 Künstler auf der Bühne, die aus allen Bereichen kamen. Also vom Schlager über einen Rapper, der da war, über eine Geigenspielerin, die gespielt hatte. Da hat man noch einen Showtanz, der aufgetreten ist. Und hatten da schon die Idee einer Jury, die halt das Ganze beurteilt und etwas einordnet. Nicht wie bei Deutschland sucht den Superstar, also sehr auf krawallig und sehr darauf bedacht, dass die Leute, die vorne sind, halt nicht viel Talent haben, sondern schon immer proaktiv und immer wertschätzend. Das war uns immer ganz wichtig. Und aus Grund von irgendwelchen Verbindungen vom Hannes Paus hatten wir in der ersten Jury auch die Gerburg sitzen, die halt das Ganze dann auch für sich, die dann zugesagt hat, da waren wir sehr stolz drauf, und die dann auch sehr fröhlich die Sachen kommentiert hat, die auf der Bühne waren. Und weil das so erfolgreich war und wir auch von den Zuschauerzahlen her wirklich überrascht waren, da waren dann auch schon 80, 90, 100 Leute im Altenberg, haben wir gesagt, das machen wir jetzt regelmäßig, und seitdem gibt's das jedes Jahr. Wir sind irgendwann mal vom Altenberg dann ins Gdańska gegangen, dann ins Casino der Sparkasse und sind jetzt im K14. Haben dann jetzt auch den Tag gewechselt, sonntags morgens zum Frühschoppen war nicht ganz so ideal. Wir haben dann jetzt den Samstagabend genommen, der ist, glaube ich, besser. Und sind jetzt sehr zufrieden und sind immer wieder gewachsen. Mhm. Also haben mittlerweile einen recht guten Sponsorenpool, die uns da unterstützen, die da immer auch bereit sind, ein bisschen was dazu zu tun, weil wir das, weil halt gewisse Sachen bezahlt werden müssen. Also ein Techniker an dem Abend muss halt bezahlt werden und die Banner und die Flyer etc. So, das machen wir halt nicht aus eigener Tasche. Wir kriegen halt kein Geld dafür, das ist ein Ehrenamt. Wir machen es halt wirklich nur, um Künstler und Publikum miteinander zu verbinden. Und um halt zu gucken, oder um halt zu fördern, dass Leute sich auf eine Bühne stellen, denken, sie können was, dann wirklich noch was können und dann halt ja, ein Publikum dabei haben, die das frenetisch auch bejubeln.
Mhm. Ihr kriegt dann Bewerbungen?
Ja.
Also wie funktioniert das? Weil also, ich ganz blöd, ich bin ein junger, aufstrebender Musiker und suche im Internet nach Auftrittsmöglichkeiten und finde euch da, oder wie?
Genau, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile treten viele an uns heran und sagen, ich würde gerne auftreten, sag mal einen Termin, wann die nächste Talentschmiede ist. Die werden dann eingeladen, bekommen dann Anmeldebogen und sind dann dabei, wenn es passt. Gleichzeitig
ihr sucht das aus oder wird gelost oder guckt ihr nach Kategorien, dass das...
Erstmal sammeln wir über eine gewisse Zeit die Künstler, die halt sich beworben haben oder die Interesse daran haben. Und dann müssen wir halt Abwägungen treffen, was passt, damit wir einen guten Misch haben, damit wir auch, ja, wir können ja nicht unendlich viele Künstler auf der Bühne haben. Dann suchen wir aus, was inhaltlich passt und ja, wer sich als Erster beworben hat, hat immer einen kleinen Vorteil. Und ja, dass wir da so eine runde Mischung haben. Genau, wir versuchen da immer eine gute Mischung zu finden zwischen Bands, Musikstilen und was angeboten wird. Wir hatten auch immer die Idee, dass wir halt nicht nur Sänger auf der Bühne haben, sondern auch Poetry Slammer, Comedians, also alles, was auf einer Bühne ist, kann sich bei uns bewerben und kann mir gerne mitmachen. Die halten sich allerdings ein bisschen zurück. Also am meisten haben wir bisher halt Sänger oder Bands, Duos, die halt ja, ihre sich präsentieren wollen.
Naja, ich glaube, Wort ist immer, da geht man natürlich dahin, wo Wort gesucht wird. Ist natürlich auch, ich glaube, es ist auch als Wortkünstler schwieriger, sich gegen eine Band oder gegen einen Sänger zu behaupten. Das denkt man jedenfalls.
Also wir hatten auch schon Comedians auf der Bühne, die waren ja von verschiedenen an verschiedenen Stellenwert ihrer Karriere oder Stand in ihrer Karriere. Klar haben die es ein bisschen schwieriger, aber wenn die Witze zünden, dann zünden die. Und dann kann man auch so einen Saal zum Jubeln bringen. Das ist einfach so. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder jemanden auf der Bühne haben, der vorliest oder der seine selbstgeschriebenen Texte bringt oder der auch irgendwas anderes präsentiert.
Wie lange ist das ist ja alles Ehrenamt, neben dem Ehrenamt Karneval. Und du hast ja auch noch einen normalen Job.
Ja.
Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, so eine Veranstaltung?
Das phasenweise. Also
Ich habe ja einen Bildungsauftrag. Und man denkt ja immer, die Leute glauben ja immer, das macht man so. Macht man mal eben so. Das ist, guck mal, dann haben die das organisiert, dann haben sie das organisiert. Naja, das macht man dann mal eben so. Aber so eine Veranstaltung, die ja dann am Ende 4 Stunden dauert, mehr ist es sind nur, in Anführungsstrichen nur 4 Stunden. Das ist eine Vorbereitung von wie lang? Ein Jahr oder wie lang?
Ja, also wir setzen uns jetzt bald wieder zusammen, um den Termin für das nächste Jahr festzulegen, der auch wieder im September, Oktober sein wird. Und sobald wir den fest haben, dann beginnt die Arbeit wieder. Also das heißt, wir müssen mit den Sponsoren reden, wir müssen das K14 buchen, wir müssen den Tontechniker ansprechen, wir müssen die Künstler suchen. Und ja, da geht halt einige Zeit drauf. Aber das macht man dann, also innerhalb von einem Jahr ist es mal am Anfang recht wenig, dann sind es mal 1, 2, 3 Stunden in der Woche. Richtung Ende wird es natürlich mehr. Also wenn wir so eine Woche vor der Veranstaltung sind, dann kommen wieder die ganzen Kleinigkeiten dazu, die man halt im Vorfeld nicht so bedacht hat oder die halt noch organisiert werden müssen. Dann geht auch schon mal so ein halber Tag drauf.
Welches Talent hast du denn?
Gar keins. Und das ist auch die Intention von uns. Deshalb stelle ich immer Menschen auf die Bühne, die eins haben.
Naja, du hast das ja moderiert. Ich finde, das hast du ziemlich souverän gemacht, sagen wir mal so.
Dankeschön.
Das,
ja, was erste Mal.
Ja, aber und Moderation, glaubt mir, ich mache das auch lange genug, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, da durch so einen Abend zu führen, die Leute bei der Stange zu halten.
Ja. Ja, man muss sich dann immer ganz komische Sachen überlegen und wenn man das Mikro dann vor dem Mund hat, muss man auch reden. Und was dabei rauskommt, ist auch für einen selbst immer sehr spannend.
Das ist richtig. Man ist immer wieder überrascht. René Steinberg hat mal den schönen Satz gesagt, man muss, hab Vertrauen, irgendwann kommt dieser Notgag. Irgendwann kommt dieser Notgag, der kommt.
Ja.
Es kann manchmal dauern, aber er kommt. Genau.
Ja. Ja. Hat ja dann offensichtlich funktioniert.
Ja, ja. War eine wirklich schöne Veranstaltung. Ich habe wieder tolle Leute kennengelernt. Ist so, ich habe gestern noch mit Sophie hier gesessen und Interview geführt. Das war auch sehr schön. Ja, wie sieht's denn aus in Zukunft?
Ja, wir machen natürlich 2026 wieder eine Talentschmiede. Mhm. Wir sind jetzt dabei, die Jury zusammenzustellen und den Termin zu finden. Und dann geht wieder die Suche nach den Talenten los.
Mhm.
Und ja, dann schauen wir mal, wer nächstes Jahr auf der Bühne steht. Ich bin gespannt. Und von daher, wir haben erstmal keine Pläne, das noch größer zu machen. Wenn irgendwann das K14 aus allen Nähten platzt, ich meine, wir waren letztes Mal knapp davor, dann müssten wir uns natürlich was anderes überlegen. Aber bisher kommen wir mit dem auch mit der Mannschaft vom K14 ganz gut zurecht. Die sind sehr nett, die sind sehr aufgeschlossen, die sind zu jeder Schandtat bereit. Von daher sind wir erstmal nicht dabei, dazu verlegen.
Das war ja auch eine super Veranstaltung, muss ich einfach von außen betrachtet sagen. Das war eine super Veranstaltung, super organisiert. Der Weg zur Toilette ist gefährlich.
Ja.
Das muss man wissen, da darf man nicht zu viel Bierintus haben, weil man nicht mehr wieder runterfindet.
Ja, das ist
außer auf den Knien und auf dem Arsch.
Ja, notfalls gibt es draußen noch eine Toilette.
Aber davon abgesehen war das alles super organisiert, echt super gemacht. Man hat echt gedacht, wow, super, super Ding. Also auch ich mag den Gedanken des Vereins und das ist ja auch was, ihr macht das natürlich zu eurem Vergnügen, weil das Ding ein Vergnügen ist. Aber geht ja auch darum, das für andere zu machen. Also eben nicht nur fürs Publikum, sondern auch für die Leute, die da auf der Bühne stehen. Und das ist, glaube ich, natürlich auch so ein bisschen der Gedanke beim Karneval. Ich moderiere ja immer das Spiel- und Sportfest in Stärkrade. Und der Moment, an dem diese kleinen Fuzzis auf die Bühne kommen und ihren Tanz aufführen dürfen, den die ein Jahr lang probiert haben, vor dem ausgesuchten Publikum, das da steht oder stehen bleibt oder einfach weitergeht, das ist total egal. Aber dieser Moment, wenn die Gladiatoren in den Ring steigen, das ist so toll. Das macht so einen Spaß und deswegen mache ich das auch extrem unterbezahlt. Einfach immer weiter, weil ich das so schön finde, das zu sehen. Und das sieht man ja auch im Karneval, wenn die. Ich konnte es ja nur morgens betrachten, weil als ich die Tür aufgemacht habe und die angefangen haben zu üben, die kleinen Mädels und Jungs dann da reingerast kommen und die Bühne sehen und diesen Zauber und das Ganze, das ist einfach echt eine tolle Sache. Also eben auch für die Darstellenden.
Also wenn du das gerne mal in live und in Farbe sehen möchtest, kann ich dich gerne einladen zu unserer nächsten Prunksitzung am 4.1. im Ebertbad, dann guckst du dir das mal abends an.
Ich guck mal, ob ich da Abenddienst habe, wahrscheinlich. Ohne Scheiß, ich wollte eigentlich dieses Jahr eine Karnevalssitzung mitmachen, aber das hat wieder aus irgendwelchen Gründen, war ich halt dann morgens da. Ich arbeite ja selber dann am Abend.
Ja, aber am 4. ist dann nichts abends im Ebertbad.
Nee, aber ich arbeite ja auch noch woanders hier und da. Ja, zum Beispiel halt sitze ich in der Jury bei der Talentschmiede oder so.
Auch völlig unterbezahlt.
Ja, da. Da müssen wir über die Bezahlung nochmal reden. Wir hatten zwei Kinderriegel.
Nee, ich hatte doch mehr. Aber ganz viel Mauam.
Wir hatten ganz viel Mauam. Ja, ich musste mir ganz doll die Zähne putzen. Aber es war wirklich ein toller Abend. Also sehr zu empfehlen, Talentschmiede Oberhausen. Nächstes Jahr, Termin habt ihr noch nicht, ne?
Termin haben wir noch nicht, aber wird auch wieder Ende September, Anfang Oktober sein. Ja.
Wer da Bock drauf hat oder jemand kennt, der Bock drauf hat oder irgendwo was weiß, gibt das mal weiter, findet man im Internet.
Genau, Instagram, uns findet man überall. Bei Insta, bei Facebook, einfach googeln oder bei Insta Talentschmiede Oberhausen eingeben und dann sind auch die Videos von diesem Jahr da, von den Künstlern und von den letzten Jahren und ein paar Impressionen davon, was wir da so machen. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Ich werfe mich schon mal meinen Namen in den Ring. Ist total nett. Das sind wirklich sehr, sehr zugewandte, sehr kompetente Menschen. Macht das mal mit, das ist eine spannende Geschichte, oder? Kommt zum Gucken.
Genau.
Dann gerne. Okay. René, tausend Dank.
Gerne.
Dann sehen wir uns am 4.1. entweder morgens früh oder am Abend spät.
Oder beides.
Oder beides. Und hör mal, danke, dass du so spontan den Umweg gefahren bist.
Ja, jetzt, gerne, immer wieder.
Ab an die Arbeit.
Jawohl.
Schön, danke.
Gerne, ciao.
Dip, di, lip, di, di. So, du widmest dich weiter deinem Trash Zeug.
Rekonvaleszenz und, heißt das, Nito, Rekonvaleszenz.
Ah, aber ist das nicht auch ein bisschen praktisch jetzt, dass das Theater kommt und du kannst, also du musst jetzt gar nicht groß, wir müssen gar keine Abenddienste schieben.
Es ist total super, das stimmt, ja.
Ja, ich bin heute Abend nochmal bei Wishbone Ash im Abenddienst und dann am Wochenende habe ich noch einen, den ich jetzt nicht im Kopf habe, aber da bin ich auch nochmal auf jeden Fall. Ich werde
vielleicht
auf jeden Fall zu Katie gehen.
Bei Emmy und Wilnowski am Sonntag?
Doch, ja genau, bei Emmy und Wilnowski. Genau, ich bin bei Emmy und Wilnowski, ich will mir Katie angucken, ich will mir Susanne angucken. Also ich bin auf jeden Fall die Tage nochmal einige Male im Ebertbad. Und das solltet ihr auch tun. Wenn euch das gefällt, was wir tun, bitte, 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 legt euch nicht faul auf euren Elisabeth-Orgert-Akkumulator, sondern kommt ins Ebertbad oder empfehlt diesen Podcast den Menschen. Denn egal, was da draußen passiert, und es passiert viel in der Welt, dieser Podcast macht die Welt zu einem besseren Ort. Also, kommt ins Ebertbad und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen wollt oder uns eine Bewertung hinterlassen wollt, bitte, bitte tut das. Das freut uns sehr, das hilft uns sehr. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr irgendwem sagt, hört euch das an. So, Ann-Kathrin, du gehst wieder vor den Fernseher.
Ab auf die Couch.
Und ich guck mal, was meine Tochter von mir will. Die hat gerade schon angeklopft. Und dann gehen wir bei denen unser normales Leben zurück.
So machen
wir es. Okay. Und zwar mit einer saftigen Arschbombe. Okay?
Okay.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.